Wir hören zunächst die Botschaft aus Lukas 5, die Verse 27 bis 39. Es geht hier um echte Nachfolge. Lukas 5, Abvers 27. Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Hause. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten wieder seine Jünger und sprachen: Warum esset und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten des Johannesjünger so oft und beten so viel, desgleichen der Pharisäerjünger? Aber deine Jünger essen und trinken. Er sprach aber zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsleute nicht zu Fasten treiben, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand flickt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, sonst zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen reimt sich nicht auf das alte. Und niemand fasst Most in alte Schläuche, sonst zerreißt der Most die Schläuche und wird verschüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern den Most soll man in neue Schläuche fassen, so werden sie beide erhalten. Und niemand ist, der vom Alten trinkt und wolle bald Neuen, denn er spricht, der Alte ist milder. Ich möchte diese Aussagen hier aus dem Lukas-Evangelium einmal überschreiben mit den Worten: Jesus ruft in die Nachfolge. Es geht um echte Nachfolge. Jesus ruft in die Nachfolge und erklärt, wie wir schon gehört haben, die echte Nachfolge mit drei Gleichnissen. Erstens, Jesus ruft in die Nachfolge. Dabei wollen wir betrachten: Jesus sieht, Jesus ruft und dann die Reaktion auf den Ruf Jesu. Zweitens, Jesus ist ganz anders. Erstens, die Anfrage der Pharisäer. Zweitens, die Anfrage der Johannesjünger. Und drittens, Jesu Antwort mit drei Gleichnissen. Und da möchte ich einmal im Matthäusevangelium mit uns diese Verse durchgehen. Die sind fast parallel mit denen aus dem Lukasevangelium. Matthäus 9, Abvers 9. Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Jesus sieht. Wen sieht er hier? Er sieht einen Menschen. Er sieht einen Menschen am Zoll sitzen. Und wenn wir einmal die Evangelien aufmerksam durchlesen, dann sehen wir an vielen Stellen, dass Jesus Menschen sieht. Er sieht die Masse, er sieht aber auch den Einzelnen. Und er sieht vor allem den Einzelnen. Wenn wir in Vers 2, auch Matthäus 9, sehen, da heißt es, dass Jesus ihren Glauben sah. Jesus sieht, ob die Menschen glauben oder ob sie nicht glauben. Jesus sieht, ob die Menschen noch gerettet werden müssen oder nicht. Jesus sieht auch dich und mich an diesem Morgen. Jesus sieht. Oder denken wir an Johannes 9. Da sieht Jesus einen Blindgeborenen. Und Jesus sieht tiefer in sein Herz. Jesus heilt diesen Blindgeborenen. Er wird sehend. Aber er wird vor allen Dingen sehend für den Messias, für den Heiland. Und er darf ihm nachfolgen. Und wo er verstoßen wird, sieht Jesus ihn auch, diesen einst Blindgeborenen. Und Jesus nimmt sich der Verstoßenen und Einsamen an. Und so sieht Jesus hier auch diesen Menschen am Zoll sitzen. Ja, was sind das für Menschen am Zoll? Vor einigen Wochen habe ich auch Zöllner erlebt. Nicht nur damals zur Zeit Jesu gab es Zöllner, sondern auch heute gibt es noch Zöllner. Auch wenn wir die Grenzen weit geöffnet haben in Europa, aber da gibt es noch Länder in Europa, wo das nicht so einfach geht mit dem Einkaufen hier nach Deutschland rüber. Wenn man zum Beispiel in der Schweiz ist und dann mit dem Auto zurückfährt, wird man in der Regel angehalten. Ganz ernste Gesichter, sehen aus wie Polizisten, sind aber Zöllner an der Grenze. Und dann fragen sie, na, wie geht's Ihnen? Haben Sie was eingekauft und so weiter? Ja, und wenn man dann sagt, ja, wir haben das und das, ah ja, dann zeigt mal, was kostet das. Und dann muss man Zoll bezahlen. Wir sind mal über die Grenze gefahren und da wollten sie genau wissen, wo wir waren. Ah ja, und da gibt es ja schöne Sachen, habt ihr auch was mitgebracht für nach Hause? Also die Zöllner, das sind ganz schlaue Leute. Die fordern einem heraus, dass man etwas erzählt und dann überlegen sie, ob man Zoll dafür bezahlen kann. Oder wir haben es in den letzten Wochen erlebt, dass wir etwas aus der Schweiz bestellt haben, von lieben Glaubensgeschwistern. Die haben dort am Hasensprung, so heißt das, einen Biobetrieb und die haben so schönes Pulver, stellen die her, Hagebuttenpulver. Und Hagebuttenpulver hat fast dieselbe Wirkung wie Antibiotika und hat sehr viel Vitamin C. Und wir hatten das damals bei ihnen gesehen, als wir dort vorbeigefahren sind und haben dann gedacht, ach, die könnten uns nochmal was schicken. Aber schickt uns so viel, dass wir mit dem Zoll keinen Ärger kriegen. Und dann haben sie geschickt und haben das Päckchen fertig gemacht, war vielleicht etwas größer ausgefallen, mit etwas mehr Volumen. Und auf jeden Fall, eines Tages lag bei uns im Briefkasten ein Brief von der Bundespost oder Deutschen Post, wie es jetzt heißt, und da stand, dass wir ein Paket haben, aber das haben wir nicht Ihnen ausgeliefert, sondern wir haben es ans Zollamt nach Koblenz geschickt. Ja, sollten alle Papiere mitbringen, da gäbe es gewiss was zu verzollen. Wir sind nach Koblenz gefahren und dann haben wir so richtig so nochmal Bürokratismus erlebt. So wie in den früheren Jahren, alle so hinter Mauern und Fenstern, die man zu- und aufmachen kann. Und dann auch recht unfreundlich waren die Menschen da. Und dann haben sie uns das Paket öffnen lassen. Und als wir dann das Paket geöffnet hatten, dann kam da so ein bisschen, merkte man, ja, was wird da drin sein? Vielleicht sind das irgendwo Drogen oder irgendetwas. Also man merkte, wir wurden fast wie Verbrecher behandelt und dann lag dann der Brief von den lieben Geschwistern da drin, so ähnlich wie eine Rechnung und noch freundliche Grüße drauf und dann stand da drauf 149, war zusammengezählt mit Porto und so weiter. Wir haben gesagt, es legt rein, was wir bezahlen müssen, wir wollen das nicht umsonst haben, 149. Stand aber nicht dabei, ob Franken oder Euro. Ja, und der Zollbeamte dort guckt den Brief und guckt, ohne dass wir richtig gucken können, 149. Und dann sahen wir, nebenan war ein großes Plakat, bis 150 Euro ist alles zollfrei. Und dann, aber Sie müssen noch Mehrwertsteuer bezahlen. Denn mehrwertsteuerfrei ist es nur bis 22 Euro. Ja, sind das nun Euro oder Franken? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber wir haben überhaupt keine Gelegenheit gehabt, uns den Brief richtig anzuschauen, wo sie es aufgeschrieben haben. Ja, er wird sich ausrechnen. War nur noch die Frage, ob 7% oder 19%. Ja, wir wussten, dass es 7% ist. Lebensmittel, Futtermittel und alles, was dazugehört, ist 7%, ist ganz klar. Naja, und er hat so lange in seinem Computer darum geguckt mit finsterer Miene Und dann hat er endlich was ausgeschrieben. So, könnten wir drüben bezahlen. Und dann sagt meine Frau noch, dann sagt meine Frau, wir haben auch noch was mitgebracht für Sie. War ein kleines Traktat von Alexander Seibel, die Diktanik. Und wo dann auch auf Jesus hingewiesen wird, wie wichtig es ist, dass wir nicht untergehen. Und da blättert er da drin rum. Waren Sie dabei? Nee, sagt er, und haben da ein bisschen gelacht. Und auf einmal erhellte sich sein Gesicht und er wurde recht freundlich und sagt, ja, danke schön, das werde ich lesen. Und dann guckt meine Frau, die ist manchmal ein bisschen schneller noch als ich, auf den Brief, den die Geschwister geschrieben haben. Da war dann aufgezählt, so viel Porto in Franken war genau so, wie es Porto in Franken draufgeklebt und der Rest dann auch war natürlich Franken. Aber der Zollbeamte hatte in Euro berechnet. Das heißt also, er hat uns bedoppelt. Ja, jetzt wollten wir auch nicht das Traktat zunichte machen, dann haben wir es bezahlt. Aber wir haben so richtig erlebt, wie es auf dem Zollamt abgeht, auch heute noch. Und dann, wo wir es bezahlen mussten, der hat uns kaum registriert, noch nicht einmal Tageszeit geboten. Und dann haben wir da bezahlt. Ja, aber was sind das für Menschen? Da machen die meisten wahrscheinlich einen Bogen drum. Und vielleicht sind sie auch so geworden, weil man sie immer so skeptisch anschaut. Ja, aber Jesus schaut in das Herz der Menschen. Und so schaut er auch hier den Matthäus. Da, wo die Pharisäer, die fromme Elite von damals, einen Bogen drum machte, machte Jesus keinen Bogen drum. Wir haben gestern gehört, um Samaria wurde ein Bogen gemacht. Nur nicht durch Samarien gehen. Man könnte sich beschmutzen bei diesen Leuten. Ja, da war eine Mischreligion. Aber Jesus ging mitten durch. Er sieht die Sünder, er sieht die Menschen, die Hilfe brauchen. Und er sieht auch die Menschen, die er gebrauchen kann. Und so sieht er den Matthäus. Und was macht der Matthäus? Er sitzt da am Zoll und Jesus ruft ihm zu, folge mir, folge mir. Und der Matthäus, was hat er für eine Reaktion? Och nee, hier kann ich gut verdienen, hier bleibe ich. Nein, Matthäus stand auf und folgte ihm. Er blieb nicht sitzen dort am Zoll. Er verließ seine hohen Einnahmenquellen, könnte man sagen, und folgte Jesus. Jesus ruft in die Nachfolge. Und so wie er damals den Matthäus in die Nachfolge gerufen hat, so ruft er auch noch heute. Und Jesus ruft, zum Beispiel Matthäus 11, 28, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn ihr in meine Nachfolge kommt, dann wisst, mein Joch ist sanft und leicht. Nicht so wie die der Pharisäer. Jesus ist so anders. Er ruft, auch heute noch. Und nun kommt es darauf an, wie reagieren die, die Jesu Ruf vernehmen? Bleiben sie sitzen oder folgen sie? Matthäus folgt auf Jesu Ruf. Und dort, wo Jesus verkündigt wird, dort, wo Gottes Wort verkündigt wird, folgt immer eine Reaktion. Entweder folgen die Menschen, entweder hören sie den Ruf, oder aber sie folgen nicht. Eine Entscheidung wird getroffen. Wohl dem, der folgt. Eine Antwort muss getroffen werden. Ja oder nein. Aber wie reagieren oft die Menschen? Und da finden wir auch Beispiele in der Bibel. Und da müssen wir uns ganz persönlich überprüfen. Wie reagieren wir, wenn wir Gottes Wort hören? Was halten wir für wichtiger, sofort zu gehorchen, sofort zu folgen? Auch die, die schon in der Nachfolge stehen, sofort Gottes Wort zu beachten und umzusetzen, sagen, ja, Herr Jesus, hier bin ich. Oder sind die Alltagsgeschäfte wichtiger? Es ist manchmal gar nicht so einfach. Da klingelt das Telefon. Ist jetzt wichtiger, weiter die Andacht, die Bibel zu lesen oder ans Telefon zu gehen? Nun ja, da gibt es eine Lösung. Wenn man nachts um 4 Uhr aufsteht, wird das Telefon nicht klingeln. Aber das ist nicht immer so einfach, wenn man vielleicht bis abends spät Dienste hat, zu tun hat. Auch hier in unserem Haus ist das ja oft so, dass wir, zumindest am Wochenende, vor der Mitternacht nicht ins Bett kommen. Aber ich bin eben mal so ein Mensch, der braucht auch 7-8 Stunden Schlaf. Also sei schon wieder um 4 Uhr aufstehen, auf die Dauer halte ich auch nicht durch. Aber dann kommen diese Herausforderungen. Und da gibt es noch ganz andere Herausforderungen. Zum Beispiel, wie wir sie in Lukas 9, Abvers 57 finden. Lukas 9, Abvers 57. Wir kennen gewiss diese Begebenheiten, die wir hier vorfinden. Aber ich führe sie uns noch einmal kurz vor. Hier haben wir drei Nachfolger oder drei, die nachfolgen wollen oder nachfolgen sollten. Da heißt es in Vers 57, und sie gingen in einen anderen Markt. Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen. Ich will dir, Jesus, folgen. Wo du hingehst, wunderbar. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und der dritte und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also Nachfolge heißt, die Kosten überschlagen und dann sich zu entscheiden, ja oder nein. Ein Jein gibt es eigentlich nicht, das will Jesus hiermit sagen. Ja, aber, nein, ganz für den Herrn, darauf kommt es an. Genauso sehen wir es in Matthäus 10, ab Vers 37. Auch diese Stellen möchte ich mit uns kurz betrachten. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Ja, sollen wir den Vater und Mutter, Sohn und Tochter nicht lieben? Doch, Vater und Mutter auch ehren. Aber wer kommt denn an erster Stelle? Sollte da nicht Jesus sein? Und wenn wir wirklich Jesus lieben, dann lieben wir auch Vater und Mutter, ist ja klar. Dann ehren wir auch Vater und Mutter. Aber wer mein oder, wie heißt es hier, wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Das sind ernste Worte, die es gilt, wieder neu zu bedenken. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wir haben diese Tage, die dabei waren, über die Konferenztage ja auch davon gehört, dass es gilt, in der Nachfolge auch sein Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht das Kreuz Jesu, das können wir nicht auf uns nehmen. Ja, der Simon von Kyrene, dem hat man es auferlegt. Aber Jesus hat dieses Kreuz letztendlich doch getragen und an diesem Kreuz gesühnt. Aber ein jeder, sagt Jesus hier, wer mir nachfolgt, hat sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und die Kreuze können unterschiedlich aussehen im Alltag. Ich habe diese Tage Kreuzschmerzen, ist auch ein Kreuz, ganz gewiss. Ein anderer von euch hat vielleicht Migräne, Kopfschmerzen. Ein anderer hat irgendeine andere Not und eine Sorge und hat damit das Leben lang mehr oder weniger zu tun. Natürlich können wir unsere Sorgen ablegen auf ihn. Die Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge ist Kampf. Aber der Herr Jesus hilft uns und ist da, nimmt uns an die Hand. Und doch gibt es zu beachten, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wenn ich Karriere gemacht habe, denk mal an den Matthäus. Der hat wahrscheinlich finanziell Karriere gemacht. Tja, aber das hat er alles da hinten gelassen. Und ist Jesus nachgefolgt. Und Vers 39, Matthäus 10, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ja, der hat dann echtes Leben. Und das müssen wir beachten. Jesus ruft in die Nachfolge. Jesus sieht, Jesus ruft und dann ist wichtig, wie reagieren wir. Der Matthäus folgt nach. Und was macht er dann? Es begab sich, Matthäus 9, Vers 10, da er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern. War Matthäus im alten Leben geblieben? War er weiter in der Schwelgerei geblieben? Nein. Wir haben im Lukas-Evangelium gehört, da können wir so besser herauslesen, dass er so ein Abschiedsmahl machte. Das heißt, er hat nochmal alle seine Berufskollegen eingeladen, nicht mit ihnen zu feiern und zu zechen und was weiß ich, nicht um eine Party abzuhalten, sondern er hatte Jesus dabei und wollte ihnen sagen und zeigen, ich gehöre nun Jesus, ich bin ein anderer geworden, ich verlasse nun den Zoll. Er hat ein Zeugnis gegeben. Und das sollten auch wir lernen, dass unsere Häuser offen sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wir dürfen da auch nicht dann falsche Wege einschlagen. Ich habe oft den Eindruck, dass in Gemeinden, selbst wenn es gut gemeint ist, sogenannte offene Gottesdienste stattfinden. Familiengottesdienste, Gästegottesdienste, wie man sie nennt. Und dann kommt die Predigt vielleicht noch 10 Minuten, dann kommt ein Anspiel und Pantomime und alles Mögliche und vielleicht noch Lobpreis, eine halbe Stunde, wie man das heute nennt. Da geht es drunter und drüber. Ist das damit gemeint? Ich denke nicht. Sondern es geht darum, dass wir den Menschen, auch wenn sie in unsere Gemeinden kommen, Jesus lieb machen. Und wie machen wir ihn Jesus lieb und groß? Wenn sie schon an dem Ort sind, wo Gottes Wort verkündigt wird, dass wir ihnen die Botschaft von Jesus sagen, von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und das hat Matthäus getan. Er hat bezeugt, nun folge ich einem anderen. Und das haben dann andere gesehen. Ja, wenn wir Jesus folgen, sind wir wie ein offener Brief. Die Menschen sehen das. Die kennen uns ganz genau. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, alle. Ob ihr auf einem Dorf lebt oder ob ihr mehr irgendwo in der Stadt, im Inneren seid. In der Stadt ist es meistens etwas anonymer, aber dann hat man ja auch irgendwo Kontakte, vielleicht auf dem Arbeitsplatz. Und dann sollten die Menschen um uns herum doch recht bald merken, wem wir gehören. Ich weiß von einer jungen Frau, die dann auch Jesus nachfolgen wollte und auch bekannte, sie wäre gläubig. Sie war jahrelang in einer Firma und dann haben sie erst nach Jahren festgestellt, dass sie und ihre Kollegin gläubig waren. Na, da haben sie ja das Licht unter den Scheffel gestellt, jahrelang. Aber ich denke, als sie das merkten, dann wurden sie spätestens wach. Und so sollte es nicht sein. Aber wenn man auf dem Dorf lebt, dann kennen einem die Leute. Ach, der da, ja, der war ja schon immer fromm. Und der darf ja auch das und das nicht. Und wenn wir dann irgendwo einen Fehler machen, dann zeigt man ganz schnell auf uns. Dann weiß man, aha, der dürfte das ja nicht tun. Und so sind wir ein offener Brief. Und so war auch Matthäus hier ganz offen, freiwillig, ihnen zu zeigen, nun folge ich einem anderen nach. Und die Pharisäer, die haben das gesehen. Pharisäer, das waren ja die frommen Leute, die meinten, sie hätten allein den richtigen Weg in den Himmel. Da heißt es Vers 11, da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ja, dürfen wir mit den Zöllnern und Sündern essen? Ich denke, wenn wir sie einladen und wenn sie sich einladen lassen und dann kommen, dürfen wir mit ihnen essen. Und wenn sie uns vielleicht auch einmal hier und da etwas auftischen, dürfen wir gewiss auch davon essen. Dürfen mit ihnen ins Gespräch kommen, Gemeinschaft haben. Wir hatten auch mal so eine Zeit lang mit unserem ehemaligen Nachbarn hier und da Begegnungen, bei ihnen in der Wohnung, bei uns in der Wohnung. Und es ist ein Gebetsanliegen, es war ein Moslem, dass er doch durchspricht. Aber im Moment scheint er weit davon entfernt zu sein, ist auch dann umgezogen. Aber er hat auch manches gehört von uns und wir konnten auch ihn verstehen. Aber wenn er nicht zu Jesus findet, wird er nicht gerettet. Leider ist es heute so, dass man mehr und mehr sich der Welt anpasst. Das ist hiermit nicht gemeint. Werde weltlich und dann werden die Menschen dich akzeptieren und dann kommen sie zu Jesus. Das finden wir nicht in der Heiligen Schrift. Und das ist auch hiermit nicht gesagt, was Matthäus getan hat. Aber die Pharisäer legten es Jesus dann so aus. Was ist mit dem da? Und sie wollten ihn so richtig fertig machen, dass die Menschen sich von Jesus abwenden, dass nicht noch mehr ihm nachfolgen. Da das die Pharisäer sahen, da kommt dann die Warum-Frage. Und wir sehen, Jesus ist so ganz anders, als damals die fromme Elite es war, als die Selbstgerechten es waren. Und Jesus hörte das. Er sieht, er hört und sieht. Auch das Innerste der Pharisäer, aller Menschen. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die Selbstgerechten, und so waren die Pharisäer, bedürfen Jesu nicht. Sie sind ja in sich selbst gerecht. Doch, sie bedürfen ihn, wenn sie gerettet werden wollen. Aber solange sie festhalten an ihrem Hochmut, an ihrer Selbstgerechtigkeit, wird es schwer sein, wirklich zu Jesus durchzubrechen, zu ihm zu kommen, sich ihm auszuliefern. Und so sagt der Herr Jesus in den Seligpreisungen, ganz am Anfang der Bergpredigt, glückselig sind die, die da geistlich arm sind. Das sind die, die erkennen, ich komme allein nicht zurecht. Ich brauche jemanden, der mich aus dem Sumpf, aus dem Morast der Sünde, des Lebens hier auf der Erde führt. Ich brauche Jesus. Und dann in der Nachfolge auch noch zu wissen, ich bin ganz von ihm abhängig. Ich alleine schaffe es nicht. Und das ist das Wunderbare, wenn man das erkannt hat und dann auch so in der Weise von Jesus abhängig ist. Das wollten die Pharisäer nicht. Und nun sagt Jesus, Vers 13, geht aber hin und lernet, was das sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Der Herr Jesus zeigt den Menschen und auch den Pharisäern, was der eigentliche Weg ist. Das erinnert uns zum Beispiel am Psalm 143, Vers 10. Gerade die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die kannten sich doch in der Schrift aus. Und sie haben gewiss auch diesen Vers im Psalm 143 gekannt. Da betet der Psalmist, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe meine Seele aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen. Ja, das ist ein Gebet, dem geht voraus, tue mir kund den Weg darauf, ich gehen soll. Daran ist dem Herrn gelegen, dass wir danach fragen, wie der Psalmist es hier tut, Herr, was ist dein Wohlgefallen? Und wenn wir dann an die Stimme vom Himmel denken, dort, als Jesus sich taufen ließ, dem Jordan, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, dann merken wir schon, worauf Jesus und Gott, der Vater, abzielt. Auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Auch du Pharisäer, auch du Selbstgerechter brauchst Jesus. Und viele Menschen finden nicht zu Jesus. Warum? Weil sie sich zu gut sehen. Ich habe noch niemand umgebracht, habe noch nicht gestohlen. Und wenn es einen Himmel geben sollte, dann habe ich gewiss da auch einen Platz. Den muss Gott mir dann schon bereithalten. Denn ich habe nichts Böses getan. Nein, das ist Hochmut, das ist Stolz, das ist Humanismus auch. Und wo wir das eben einordnen wollen, damit kommen wir nicht zurecht, damit kommen wir nicht in den Himmel. Und Lukas 12, Vers 32, da heißt es: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Auch hier das Wohlgefallen des Vaters. Aber wie bekommen wir denn das Reich? Ist es nicht so? Nur indem wir an Jesus glauben, indem wir zu Jesus kommen. Und dann dürfen wir auch dessen bewusst sein, dass wir das Ziel erreichen. Das sagt der Herr Jesus den Pharisäern hier. Das gibt er ihnen zur Antwort. Ich habe an Barmherzigkeit nicht am Opfer wohlgefallen. Das Opfer ist kein Freibrief zu sündigen. Es kommt auf die Gesinnung an. Und das möchte der Herr. Und die Gesinnung bei der frommen Elite damals war anders als Jesu wohlgefällig. Ja, Jesus ist so anders. Und dann kommen noch welche zu ihm. Die haben auch Jesus beobachtet. Das waren die Johannesjünger. Indes kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Tja, auch sie hatten Jesus, wie schon gesagt, beobachtet. Die Pharisäer entrüsteten sich über Jesu Tischgenossenschaft mit den Zöllnern. Den Johannesjüngern war es höchst befremdlich, ihn überhaupt bei einem festlichen Mahl anzutreffen. Wir wissen ja von Johannes, dass er sehr bescheiden war. Er lebte von Heuschrecken und Honig, war ganz bescheiden, auch mit der Kleidung. Tja, da wurden die Johannesjünger ein bisschen durcheinander. Von daher können wir diese Frage verstehen. Was hat uns das zu sagen? Hat uns das nicht zu sagen, dass nicht jede fromme Gruppierung, die Gruppierung der Pharisäer, die Gruppierung der Sadduzäer, die ist hier noch nicht genannt worden, die Gruppierung um Johannes herum, nicht automatisch wirklich Jesus nachfolgt? Und so dürfen wir auch heute einmal jede fromme Bewegung, Gruppierung unter die Lupe nehmen, damit wir nicht irgendwann abgleiten, sondern wirklich bei Jesus bleiben. Nicht jede fromme Gruppe meint wirklich in allem, was Jesus meint. Bei den Pharisäern haben wir es schon gesehen. Bei den Sadduzäern wissen wir es auch. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Dann die Johannesjünger, die haben wir auch schon betrachtet. Dann denke ich auch an die Judenchristen im Galaterbrief. Galatien. Ja, sie meinten auch nicht das, was letztendlich Jesus meint, worauf es ankommt. Sie meinten Jesus und wir müssen uns auch noch beschneiden lassen. So werden gewisse Dinge in den Vordergrund gehoben, geschoben, gestellt und das Eigentliche verliert immer mehr an Bedeutung. Da müssen wir aufpassen. Was ist uns wichtiger, Jesus oder die Tradition? Auf Jesus kommt es an, auf den Glauben an ihn. Und aus dem Glauben heraus geschehen dann natürlich auch Werke. Ja, meint jede Kirche und jede auch christliche Religion wirklich, was Jesus meint? Nehmen wir einmal die Kirche Roms unter die Lupe. Ich möchte da jetzt nicht mehr zu sagen. Auch die Mormonen sind mehr oder weniger christlich angehaucht. Meinen Sie, was Jesus meint? Die Heiligen der letzten Tage? Hört sich gut an. Zeugen Jehovas sind auch schon in diesen Tagen erwähnt worden. Gestern, glaube ich noch, gestern Abend. Meinen Sie, was Jesus meint? Und was sonst noch den Namen christlich sich gegeben hat? Die Parteien. Tja, da gibt es diese große Partei mit ihrer Schwesterpartei, mit dem C. Meinen die wirklich, was Christus meint? Ja, manche haben gute Vorsätze gehabt. Dann gibt es die kleinere Partei. Dann wurden es wieder mehrere kleine Splitterparteien, die christlichen. Ich will gar nicht die Namen nennen. Meinen die wirklich, was Christus meint? Sie haben vielleicht viel Gutes, aber ist unser Platz in der Politik? Frage, müssen wir uns einmal wirklich stellen. Dann gibt es christliche Zentren. Meinen die wirklich, was Christus meint? Prüft mal in euren Städten, was in den christlichen Zentren los ist. Meist große Gruppen, da ist was los, da fallen sie auf den Rücken. Und wer weiß was alles, meint das Jesus? Christliche Rockmusik, kann die Christus gefallen, wenn sie aus einem anderen Brunnen hervorgequollen ist? Und wir müssen auch uns immer fragen, meinen wir, was Christus meint? Stehen wir in der echten Nachfolge? Und um das nun recht zu verstehen, hat der Jesus mit drei Gleichnissen geantwortet. Das erste Gleichnis, Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, als dann werden sie fasten. Hier ist ja die direkte Antwort für die Johannesjünger. Auch die Pharisäer lebten in gewissen Fastendenken. Und Fasten ist ja nicht unbedingt schlecht. Aber wenn wir damit uns den Himmel verdienen wollen, dann haben wir weit gefehlt. Oder wenn wir es ganz toll und doll treiben und dann mit Fasten weitermachen, wie die Katholiken, leider heute auch schon viele evangelische und teilweise schon in evangelikalen Kreisen eingedrungen, dass man Fasching und Karneval mitmacht. Ist alles nicht so schlimm, vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Ist das dann ein echtes und rechtes Fasten? Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen? Wie können sie fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist zunächst einmal die Frage, was sind das für Leute? Es sind doch die Leute, die Jesus lieb haben. Es sind die Jesus-Leute. Sie werden hier mit Hochzeitsleuten verglichen. Und dann ist da der Bräutigam. Der Bräutigam ist der Herr Jesus, ist auch klar. Und wer ist dann die Braut? Manche meinen ja, nur Israel wäre die Braut. Und die aus den Nationen, das wären eben die Kinder. Und da würde er ganz stark unterschieden. Ich kann das aus der Schrift nicht so sehen. Schauen wir uns einmal einige Bibelstellen dazu an. Ich denke, in dem Zusammenhang dürfen wir das ruhig einmal betrachten. In Matthäus 25, Vers 1 bis 13, da haben wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das ist auch ein wunderbares Gleichnis, was es wert ist, immer wieder zu betrachten. Und hier heißt es ja am ersten Vers, dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Ach ja, Bräutigam, Jungfrauen, Braut gilt nicht für uns, gilt nur für Israel. Können wir drüber wegschlagen? Nein, so einfach ist es nicht. Lasst uns Gottes Wort ganz persönlich für uns nehmen, dass wir es für uns in Anspruch nehmen, dass wir es für uns hören. Und dann war es hier die Rede von 5 Törichten und von 5 Klugen. Ja, die Klugen, jetzt im Sinne hier von Matthäus 9, 15 gesprochen, die zu den Hochzeitsleuten gehören, die sich wirklich vorbereitet haben, die wirklich Glauben haben, Glaubensöl, die genug Öl haben, die nicht in einer falschen Sicherheit leben, die Wohlheilsgewissheit haben, aber nicht in einer oberflächlichen, leichtfertigen Sicherheit. Die gehören doch zu den Hochzeitsleuten, die gehören zur Braut. Und so sagt uns Offenbarung 19, Vers 7 noch einmal ganz klar, wer zu dieser Frau gehört. Lasst es uns hören. Offenbarung 19, Vers 7. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und wer hat sich bereitet? Sein Weib hat sich bereitet. Das heißt also, die, die zur Gemeinde Jesu gehören, die, die zu Jesus gehören. Und dann ist es letztendlich gleich, ob es messianische Juden sind oder ob es die Christen aus den Nationen sind. Und deshalb gilt dieses Wort allen, die Jesus nachfolgen wollen. Das ist die echte Nachfolge. Jetzt, ja, im rechten Sinne zu feiern, sich zu freuen, weil wir zu Jesus gehören. Ja, Philipper 4, Vers 4 zeigt dann diesen Freudenstand. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und hier könnten wir noch manche Bibelstellen anreihen, die von dieser Freude am Herrn, die Freude am Herrn uns so groß machen, von dieser Freude am Herrn zeugen. Das ist meine Freude, schon im Alten Testament, dass ich mich zu dem Herrn setze, dass ich auf den Herrn hoffe, meine Zuversicht auf ihn setze. Und so haben wir doch, selbst wenn wir Leid haben, Freudentage. Glückselig sind die, die das Leid tragen können. Nicht die Leid haben, die tragen können. Warum? Weil sie eine Freude im Herzen haben. Da gilt es nicht zu fasten, sondern sich zu freuen und dem Herrn Jesus, tja, mit Freude nachzufolgen. Selbst Johannes der Täufer hat ja Folgendes gesagt in Johannes 3, Vers 29. Was hat er dort gesagt? Ist interessant, wenn wir das einmal in diesem Zusammenhang sehen. Johannes der Täufer stand ja in der Versuchung, dass man ihn feiern wollte. Meinten, er wäre Christus. Und jetzt hätte er ja ganz schön das ausnutzen können. Das hat man heute manchmal wirklich. Man hat den Eindruck, dass so große, ja, sehr wahrscheinlich die selbsternannte Propheten sich richtig feiern. Ja. Und dann kommt das durch die Zeitschriften und durch die Medien und dann werden sie beklatscht und alles Mögliche. Und was sagt Johannes? Johannes 3, ich lese schon ab Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergesandt, der Wegbereiter. Und jetzt sagt er, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und hört ihm zu, da meint er sich mit, und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Interessant, dass Jesus den Jüngern des Johannes nun hier antwortet mit den Worten, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Dieses ist das erste Gleichnis von Braut und Bräutigam. Und dazu ergänzend können wir dann auch das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen nehmen. Das zweite Gleichnis, uns allen wahrscheinlich schon lange bekannt, aber lasst es uns wieder neu hören. Matthäus 9, Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid auf einen Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid und der Riss wird ärger. Die Jubiläumsbibel bemerkt hier mit Recht, wollten die Jünger des Johannes bloß ihr Fasten aufgeben, im Übrigen aber bei dem bleiben, was sie von Johannes lernten, so wäre das, wie wenn man ein altes Kleid mit einem neuen Lappen flicken würde. Sie gewinnen damit noch nicht, was man bei Jesus hat, nämlich die echte Freude der Gotteskindschaft. Auch hier möchte ich uns einige Bibelstellen zu lesen, zitieren, in Erinnerung rufen. Vielleicht vorab schon gesagt, es geht ja hier um Flicken. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von einem neuen Tuch. Das heißt, jetzt schon möchte ich es sagen, keine Flickarbeit. Wenn wir Flickarbeit machen, stehen wir nicht in der rechten Nachfolge. Johannes 3, da begegnet Jesus dem Nikodemus oder Nikodemus dem Herrn Jesus. Er kommt zu ihm bei der Nacht und dann will er mehr wissen von Jesus. Und dann sagt Jesus ihm, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, keine Flickarbeit. Du musst von Neuem geboren werden. Du kannst nicht einfach dein altes Leben, den alten Adam, einfach so überstreichen oder überflicken. Nein, keine Flickarbeit. Du musst total von Neuem geboren werden. Man muss total ein neues Kleid bekommen. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit und nur damit will und kann ich auch nur bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Keine Flickarbeit. Und was sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 23? Er spricht hier auch von den Wiedergeborenen, von denen, die von Neuem geboren sind, nämlich als die Wiedergeborenen sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Und im selben Kapitel sagt er schon mal in den ersten Versen, gleich am Anfang seines Briefes, 1. Petrus 1, Abvers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Hier sehen wir die Freude der Hochzeitsleute, die Freude der Braut. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, und zwar zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, durch den Glauben, am Glauben bleiben, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Es geht um die Neugeburt. Noch einmal möchte ich es betonen, keine Flickarbeit. Auch die Judenchristen zu Galatien wollten Flickarbeit. Ihnen genügte nicht die Neugeburt in Jesus allein. Nein, Jesus und gehört auch zur Flickarbeit. Nein, das ist nicht der Weg, sondern der Weg heißt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das dritte Gleichnis, Vers 17, hier in Matthäus 9, können das auch immer wieder vergleichen, vielleicht mal zu Hause, weil wir an diesen Tagen mehr das Lukas-Evangelium betrachten. Dort haben wir dann diesen Bericht im Lukas-Evangelium, und das ist immer interessant zu sehen, wie sich Gottes Wort deckt und wie dann aber auch hier und da Nuancen aufgeführt sind, die der Einzelne dann besonders gesehen und beeindruckt, ihn beeindruckt haben. Und dann hat Gott es so gelenkt, dass wir es so aufschreiben, wie es eben in der Schrift vorhanden ist. Und das gibt uns dann auch das Gesamtbild, unverfälscht. Ja, hier Matthäus 9, 17, das dritte Gleichnis. Man fasst auch nicht Most in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Most wird verschüttet und die Schläuche kommen um, sondern man fasst Most in neue Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten. Was könnten wir hier in einem Satz ganz kurz zu sagen? Keine halbe Sache. Es geht um ganze, echte Nachfolge. Es geht darum, dass wir ganze Jünger Jesu werden. Halbe Jünger Jesu sind Unsinn, ne? Ist doch so. Eine halbe Sache ist eine halbe Sache. Eine halbe Sache ist letztendlich nichts. Halbfertig ist halbfertig. Aber ganz ist ganz. Ist eine ganze Sache. Und darum geht es, Jesus, hier. Es geht darum, dass diese Schläuche auch ganz bleiben. Und das heißt doch dann auch mit anderen Worten, alles unter die Herrschaft Jesu Christi stellen. Und so, ich möchte noch einmal auch auf die Judenchristen im Galaterbrief zu sprechen kommen. Das war nur eine halbe Sache mit Jesus. Eine Flickarbeit, eine Flicksache, aber auch eine halbe Sache. Halb Jesus und halb meine Werke, mit denen ich gerecht werden will. Nein, es geht hier auch um ganze Sache, damit wir wirklich echt in der Nachfolge sind. Und so möchte ich uns dazu ermutigen, auch an diesem Morgen, dass wir unser Leben, auch wenn wir schon in der Nachfolge stehen, wieder ganz neu überdenken und dann, wenn wir hier Gefahren in unserem Leben sehen, uns wieder ganz bewusst dem Herrn ausliefern. Übrigens, das muss einmal geschehen, ist klar, dort, wo wir zum Glauben gekommen sind, wo wir dann von Neuem geboren worden sind, ja, wo wir den Heiligen Geist bekommen haben, da, wo wir gläubig wurden, nicht irgendwann später durch Handauflegung oder was, das lesen wir nicht in der Bibel. Und dann natürlich auch in der Nachfolge. Es gibt ja auch diese Lehre, und das muss ich leider sagen, die ist teilweise weit verbreitet, gerade in den evangelikalen Kreisen. Ja, einmal bekehrt und dann kann mir nichts mehr passieren. Dann kann ich machen, was ich will. Und wenn die Nachfolge eben nicht so ist, naja, gut, kriege ich nicht so viel Lohn. So versteht man dann 2. Korinther 5, glaube ich, steht es, oder 3, ja, wo es dort steht. Und ja, aber das meint Jesus nicht, sondern wir müssen täglich uns überprüfen. Herr Jesus, wo stehe ich? Und wenn ich abirre, hol du mich wieder zurück. Und dann muss ich ganz persönlich auch den Schritt tun. Dann muss ich mich auch von diesem und jenem mal fernhalten. Oder dass ich mir wirklich dann auch sage, jetzt will ich wirklich wieder Matthäus aufstehen und dem Herrn Jesus ganz nachfolgen. Und wenn wir dann versagen, sündigen, und wir sündigen, dann tut es uns leid. Und dann können wir damit zum Herrn Jesus gehen. Aber dann wieder ganz bewusst ihm nachfolgen. Das möchte der Herr schenken. Und ich wünsche mir, dass diese Verse hier aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, die Verse 27 bis 39 und auch hier aus Matthäus 9, Vers 9 bis 17, uns wieder ganz neu aufgerufen haben. Folge mir wirklich nach. Mach ganze Sache. Und dass auch diese drei Gleichnisse uns wieder heute Morgen neu etwas zu sagen haben. Jesus ruft in die echte Nachfolge. Jesus sieht, Jesus ruft und die Reaktion muss schon die richtige sein. Wirklich zu folgen. Jesus ist so ganz anders. Und dann kommen diese Warum-Fragen. Und dann muss Jesus sagen, freut euch an mir. Freut euch am Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht Leidtragen, sondern die Hochzeitsleute freuen sich, weil der Bräutigam, ja, Jesus ist bei uns, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Und zweitens, keine Flickarbeit und drittens auch keine halbe Sache. Komm zu Jesus und folge ihm ganz.